Ich habe ein sehr unspektakuläres Thema. Und ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen davon gedrückt. Und als wir mit den Brüdern so immer wieder Telcos hatten und dann haben wir auch Themen vorgeschlagen. Und ich habe dann irgendwann vorgeschlagen, den Bibelvers aus Epheser 5, Vers 14, wache auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Irgendwie das brannte so, ich habe es so gesagt. Und dann später dachte ich, Mensch, ich bin ja gar nicht so der Evangelist. Und aber betet, dass Gott uns Evangelisten erweckt. Wir brauchen auch Evangelisten, die erwecklich predigen können. Und so habe ich dann dieses Thema, ist es mir so zugefallen. Und ich sage ehrlich, je weiter ich mich damit beschäftigte, das hat mich immer mehr irgendwie doch begeistert. Und ich hoffe so sehr, dass auch ihr merkt, wie wichtig das ist, dass man hier in dieser Welt authentisch lebt. Man würde sagen, die andere Seite von authentisch, selig sind die reines Herzen sind. Aber das ist die göttliche Seite. Aber es gibt zwei Seiten. Und ich habe reingeschaut in Bertelsmann, Bedeutung des Wortes. Aber ich möchte zuerst euch fragen, was verbindet ihr mit diesem Wort? Oder was bedeutet es, authentisch zu sein? Oh, super, glaubwürdig. Noch? Echt? Noch? Original, super. Die Gegenseite? Bitte. Genau. Das ist gerade dieses, das, was unser Hauptthema ist, ja? Sein oder Schein. Das, was einfach äußerlich ist oder Fassade. Das ist Gegenteil. Aber erstmal, wir werden noch ein bisschen tiefer gehen. Ich habe reingeschaut in Bertelsmann, da steht einfach Authentizität, Glaubwürdigkeit, Echtheit. Und dann authentisch, als richtig erwiesen, zuverlässig, echt. Dann im Griechischen steht das Wort authentikos für zuverlässig, richtig. Oder authenes bedeutet Urheber, Täter. Und ich möchte gerne über meine erste Bedeutung mit dem Wort, erste Begegnung mit diesem Wort. Wir hatten eine Beerdigung von Schwester Tante Inge, haben wir immer sie genannt. Einige kennen sie noch, Schwester Gutbrot später. Die war früher die Ehefrau von Bruder Link, vom Prediger. Und sie hat mich immer so begeistert. Die hat gepredigt ohne Worte. Und nach der Beerdigung hat eine Besucherin bei der Beerdigung, ich kannte sie damals noch nicht, habe mich mit ihr bekannt gemacht und gefragt, wer sie ist. Und ja, ich bin die Tochter von Geschwister, hat gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt Namen nennen. Und hat sie gesagt, Tante Inge, die war immer authentisch. Und ich dachte, oh, das ist ja etwas Besonderes. Ich habe danach nachgedacht und ja, Tante Inge ist mit uns 1999 nach Russland mitgereist, wo wir so das erste Mal eine kleine Missionsreise gemacht haben. Und die war eine Deutsche, ja, geboren in richtig in Deutschland, ich weiß es nicht genau, ihr Geburtsort. Aber die kannte kaum ein russisches Wort. Ne? Dann hat sie manchmal gesagt, Strastviti, das war so Begrüßung. Und das Vidanya, Spasibo, so einige Worte, die sie hatte. Aber in kurzer Zeit haben alle sie irgendwie ins Herz geschlossen. Weil sie musste nichts sagen oder predigen. Sie war einfach da und predigte mit ihrem Dasein. Und ich würde sagen, das war nicht nur Schein. Das war einfach ein Sein. Und damals, das hat mich so überzeugt, was heißt ein echtes Gott dienen. Ja? Da musst du nicht viel sagen. Und dann gibt es noch so ein, in Wikipedia, da stand, als authentisch gilt ein solcher Inhalt, das bedeutet nicht unbedingt ein Mensch, aber auch ein Gegenstand oder irgendwie eine Sache. Wenn beide Aspekte der Wahrnehmung, unmittelbarer Schein und eigentlicher Sein, in Übereinstimmung gefunden wird. Ne? Dass du empfindest, ja, das ist jetzt nicht nur etwas, was so mich anspricht äußerlich, sondern das ist echt. Und das ist eigentlich so dieses Authentische. Die Welt sieht eigentlich authentisch sein anders. Und ich habe gefunden, eine Ratgeberin, psychologische Ratgeberin, sagt, du musst dich unabhängig von der Meinung anderer machen, deine eigenen Ansichten vertreten, deinen eigenen Weg gehen und dein eigenes Leben leben. Es geht darum, dich nicht davon zurückhalten zu lassen, was andere über dich denken, Entscheidungen aus eigenen Motiven zu treffen und nicht, um anderen zu gefallen, und Nein zu sagen, wenn etwas du nicht tun willst, Ja zu sagen, wenn du etwas gut findest und so weiter. Ne? So authentisch, ja, geh durchs Leben, sei wer du bist, zeig den anderen, wer du bist, was du bist und so. Und das sieht die Welt als authentisch. Und das wird eigentlich so propagiert, dass man so sich gibt. Und zum Schluss sagte, es geht darum, du selbst zu sein, mit allem, was zu dir gehört. Wir werden das heute so ein bisschen untersuchen. Und ich hoffe, dass Gott auch mir da ein bisschen hilft. In der Bibel gibt es auch Definitionen über authentisch sein und das Positive und auch Negative. Zum Beispiel positiv, das Wort aufrichtig. Kennt jemand einen Bibelvers mit aufrichtig? Ja, ich wusste, dass es kommt. Weil es ist einfach eine Wahrheit. Nimm das schon mit. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Ja, und beschirmt die Frommen. Weiter noch ein Wort, ungefärbt. Das bedeutet nicht einfach einen schönen Anstrich, sondern durch und durch richtig. Das Wort redet auch von ungefärbter Liebe, ungefärbtem Glauben. Dann gibt es noch ein schönes Wort, lauter. Wie lauteres Gold, das heißt von Schlacken gereinigt, dass unser Glaube erfunden wird wie lauteres Gold. Und wir gehen deshalb durch manche Anfechtungen durch. Dann gibt es noch das Wort ohne falsch, ungefälscht. Und als Jesus den Nathanael sieht, was sagt er? Siehe, da ist ein echter Israelit. in welchem kein falsch ist. Jesus sah ihn nicht nur unter dem Feigenbaum, hat du gleich gesehen sein Herz. Und dann noch ein Wort, durch und durch. Es bedeutet wirklich auch in die Tiefe durch und durch gereinigt. Natürlich, da gibt es noch welche. Hat jemand so noch irgendwo ein Wort der Bibel zu authentisch?
Wahrheit.
Ja, super. Wahrheit, das ist etwas, was einfach durch und durch, es heißt hier Sprüche 109, Psalm 119, da gibt es diesen Vers, dein Wort ist nichts als Wahrheit. Nichts nur als Wahrheit. Und also durch und durch Wahrheit. So, negative. Zum Beispiel hinterlistig. Dann gibt es noch aufgeblasen. Dann Bezeichnungen, Lügner. Zum Beispiel Ananias, Sapphira, wurden auf einmal Lügner. Dann gibt es noch ein ganz Hammerwort, Heuchler. Das ist, wo der äußere Schein da ist, aber innen ist nichts. Ne? Dann gibt es noch welche, ganz viele, ich habe extra ein bisschen weniger genommen. Aber es gibt noch ganz viele Worte. So haben wir so ein bisschen jetzt uns damit beschäftigt, was authentisch ist, positiv, negativ. Und jetzt wollen wir uns einfach an die Bibel wenden und einige Bibelstellen untersuchen, wo auch mit authentisch einiges zu tun ist. Wir lesen 2. Korinther 11, Vers 3. Ich lese mal in der Schlachterübersetzung, da sagt Paulus von den Korinthern. Ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Paulus redet hier von einer Einfalt, die die Korinther hatten, und dass diese Einfalt verloren gegangen oder verloren könnte oder werden könnte. So wie einmal Eva und Adam, sie waren einmal so authentisch, so glasklar, kann man sagen. Und dann auf einmal kommt Versuchung, sie halten nicht stand, sie fallen in der Versuchung und auf einmal ist diese Einfalt verloren. Und was geschieht danach? Zudecken. Zuerst mit Feigenblättern, die Sünde irgendwie, das ist so ein Bild, zudecken. Und dann schnell sie fliehen unter die Bäume, verstecken sich unter die Bäume. Wieder zudecken, sie verstecken unter den Bäumen. Der Mensch wird auf einmal flüchtig. So, jetzt noch ein anderes Bild. Das war die Gemeinde in Korinth. Sie war gefährdet, stand so auf der Kippe. Vielleicht sind einige von euch auf der Kippe, ja? Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf der anderen Kippe steht, ne? So, sind noch im Zwiespalt, aber Gott redet zu euch und ihr kippt auf diese andere schöne Seite. Ja, 1. Korinther 9, Vers 20, 22, da sagt Paulus, eigentlich, mich hat das Wort immer wieder irritiert. Und ich lese das jetzt in Neuer Genfer Übersetzung. Passt mal gut auf und lasst es euch richtig so durch den inneren Menschen gehen, wie Paulus gesinnt war. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Moses unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz Mose unterstellt. In Klammern, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Klammer zu. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz Mose nicht kennen, verhalte mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und jetzt der Vers 22. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Und jetzt eine Frage an euch. Ist das authentisch? Er sagt, den Juden wie ein Jude, den Griechen wie ein Grieche oder den, die jetzt nicht das Gesetz kennen, als ob ich jetzt kein Gesetz habe. Ist das authentisch? Mal so, mal so, mal so. Wisst ihr, das ist authentisch. Aber aus Gottes Kraft. Weil um mit jeder Art Menschen zu tun haben und diese Menschen für Christus zu gewinnen, aufrichtig durch und durch zu sein, Herr, hilf mir, ich möchte ein Segen sein, ich möchte diesen Menschen irgendwie helfen, zu dir zu führen. Und dieses aufrichtige Verlangen, nicht aus sich selbst etwas, sondern einfach aus dieser Gnade Gottes eine Hilfe zu sein. Wisst ihr, das ist durch und durch authentisch. Und das darf man. In diesem Fall darf man es. Und da wird Gott auch Gnade schenken, dass man jetzt nicht eine Grenze überschreitet, wie wir gestern gehört haben. Wo ist meine Grenze? Dass man genau weiß, stopp, hier ist meine Grenze. Dass man nicht irgendwie mitmacht und dann Gott ungefällig wird. Da möge Gott Gnade schenken. Noch ein Wort, das dritte. Matthäus 23, 27. Da sagt Jesus, weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die unübertünchten Gräber, die von außen hübsch scheinen, aber innen sind sie voller toten Gebeine und lauter Unrat. Dann denkt man, Jesus, Mensch, der Sanftmütige, ja? Der hat gesagt, kommt her, lernet von mir, ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und auf einmal steht er vor den Pharisäern und findet kein gutes Wort für sie. Warum? Jesus war authentisch. Er wollte jetzt hier nicht heucheln. Er hat ihnen gesagt, genau das, was sie waren. Er schaute in ihre Herzen und er hat 7-mal gesagt, ihr Heuchler. Und dann, ihr Blindenleiter. Und ja, wenn man Matthäus 23 liest, dann erschüttert man. Aber Jesus sagte die Wahrheit. So, wer war hier authentisch? Wisst ihr, was das jetzt dieses Bild, wovon dieses Bild hier redet, obwohl es gemalt ist? Genau, das ist der Zöllner und da hinten und der Pharisäer vorne. Und der Pharisäer, der ist so von sich überzeugt, aufgeblasen, irgendwie Ich finde diesen Künstler, der es gemalt hat, richtig toll. Er hat so irgendwie das weitergegeben, ja, wie er hier so selbstgefällig da steht und Gott aufzählt, alles, was er so für Gott Gutes tut, lässt dann noch ein paar Münzen fallen und er gibt den Zehnten von allem, was er hat. Und jetzt, der andere da hinten, wagt gar nicht seine Augen aufheben und sagt, was er ist. Sagt Gott, sei mir Sünder gnädig. Er sagt nur ein paar Worte. Aber diese paar Worte geben die Haltung seines inneren Zustandes, ja. Er ist Gott begegnet. Er kam in den Tempel. Und auf einmal sieht er sich. Und sagt es, Gott sei mir gnädig. Und der ist authentisch. Und der andere nicht. Ja, es gibt ein Verborgenes im Menschen. Das Verborgene. Und wisst ihr, es gibt so vieles im Menschen, dass er gar nicht weiß. Aber dieses Innere, ja, das beeinflusst sein Handeln. Und er weiß gar nicht manches, er tut einige Dinge, etwas, und dann denkt er, warum habe ich es gemacht? Und Paulus hat einmal gesagt, er bezieht sich auf seinen früheren Zustand, was ich nicht will, das tue ich. Und was ich will, das tue ich nicht. Und dann sagt er, nämlich die Sünde, die in mir wohnt. Es gibt so, das ist dieses Verborgene. Und das ist die angeborene Sünde, die eigentlich den Menschen treibt. Dann, mancher Mensch wird hart versucht und weiß nicht, warum es so ist. Und die Versuchungen kommen immer wieder. Und es gibt so einen Bibelvers, wo das Innere so ein bisschen offenbar wird, in Epheser 2, Vers 2, ist ganz leicht zu merken, Epheser 2, Vers 2. Und Paulus bezieht sich auf den frühen Zustand, dass sie tot waren, Übertretung und Sünde, und dann, in denen ihr einst lebtest, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in dieser Welt in der Luft herrscht, also in der Luft, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit, und dann sagt er auf einmal nicht in der Luft, sondern in das Innere, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Da ist innen ein Geist, der treibt. Und die Menschen wissen gar nicht, warum machen sie das oder was. Hinterher bereuen sie es, manchmal bereuen sie es nicht. Und es gibt Gesellschaften, die so unterschiedlich sind. Wisst ihr, im Militärdienst musste ich oft in den Gefängnissen sein. Wir haben die Überwachungsanlagen manchmal installiert, manchmal mussten wir die justieren und einstellen. Und ich habe Zugang gehabt in die Gefängnisse. Und da drin die Leute, die sind manchmal, wenn man mit ihnen ein bisschen spricht, auf einmal waren sie ganz anders. Da hat einer zu mir gesagt, weißt du, hier musst du so sein. Ich will das gar nicht. Aber wenn du nicht so cool bist, wenn du hier nicht irgendwie dich durchsetzt und böse bist und die andere immer runterdrückst, dann kannst du hier nicht leben. Aber von sich aus habe ich gemerkt, der will das nicht. Aber muss es so? Und dann gibt es verschiedene Gesellschaften, wo richtig so etwas ganz, alle wollen gut sein, alle wollen wirklich Gott dienen. Und wenn jemand hier wirklich voran ein bisschen mit Gutem geht, dann belächeln die anderen nicht und sagen, oh, er will dem Prediger gefallen oder so. Wisst ihr, Gott möchte auch uns wirklich reinigen, dass unser Inneres wirklich von Gott gesteuert ist und dass wir nicht vom Geist getrieben werden der Welt, sondern vom Geist Gottes. Ja. Weiter. Gott lässt manchmal Versuchungen zu. Und es gibt einen Bibelvers, der sehr viel zeigt. In 2. Chronik 32, 31, da steht es von Hiskia, wo er einmal auf einmal, die kommen Botschafter aus Babylon, er ist nämlich gesund geworden, Gott hat damals die Stadt so bewahrt, und da kommen Leute zu ihm und er macht so eine Schatzkammer auf und zeigt ihnen, guck mal, was ich so alles habe. Ja, und dann heißt es später, als die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Land geschehen war, heißt es, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, auf das kund würde alles, was in seinem Herzen war. So, diese Bibelstelle zeigt, da ist manches im Herzen verborgen, aber der Mensch weiß nicht. Er weiß es nicht. Und dann lässt Gott eine Versuchung zu, dann fällt der Mensch so richtig auf die Nase. Und er steht auf und sagt, bitte Gott, vergib, geht weiter. Und dann lässt Gott nochmal. Dann fällt er nochmal auf die Nase. Und macht sich keine Gedanken, steht auf, ach Gott, bitte vergib mir und geht weiter. Aber Gott möchte zeigen, da ist etwas, das muss weg. Seht mal, so will die Bibel uns manchmal zeigt. Gott lässt manchmal zu, dass wir manchmal stolpern, dass wir manchmal fallen. Aber Gottes Absichten sind Liebe. Das ist Liebe, das ist nicht, du kannst sagen, Gott, warum hast du jetzt das und das zugelassen? Es ist natürlich so, dann manche sagen, steh auf, richte die Krone und geh weiter. Prüf dich, ob da etwas ist. Und dann Psalm 66, da heißt es, wenn ich Unrecht das vorhätte in meinem Herzen, würde der Herr nicht hören. Seht mal, wenn in unserem Herzen etwas ist, dann kann das zu einem Hindernis werden im Gebet. Und es ist heutzutage kein Wunder, dass manche Gebete nicht erhört werden. So, jetzt haben wir so ein bisschen einiges durchgegangen und ich möchte heute vier Dinge, diese innere Anatomie machen. Heute kleines Biokunde, geistliche Biokunde. Wovon würde man anfangen, wie denkt ihr? Wovon würde man anfangen, wenn man jetzt so richtig in den inneren Mensch geht und wie denkt ihr? Wovon müsste man anfangen? Genau, nicht vom Gehirn. Ja, mit dem Herz. Gut gesagt. Das Herz. Und wenn wir so das Herz nicht nur so, wie es gemalt wird, so ein rosa-rotes und dann so schön und mehr so auf Liebe deutet, wenn man sogar ins Innere des Herzens geht, dann merkt man, das Herz, das ist innen auch noch gespalten. Ne? Da ist so eine Scheidewand, da gibt es Kammern, da gibt es sogar Vorhof des Herzens. Ganz interessant. Nicht umsonst ist das ein Bild auf den Tempel, wo auch ein Vorhang gab, wo es etwas gibt, wo keiner reinschauen konnte, was dahinter ist. Und so ist auch unser Inneres auch ein Geheimnis. Und wir werden kurz da reingehen in einiges. Es gibt das Geteilte, das innere Herz. Und in Jakobus 1, Vers 8, das werde ich später, seht mal, das ist hier so ein Bild, habe ich gefunden. Das ist einfach so eine Hülle, die ist vom Baum runtergefallen, platzt auf. Da drinnen war was. Aber platzt auf und ist leer und hat so die Form eines Herzens und ist jetzt irgendwie so aufgeplatzt, liegt da rum, so aufgeteilt, geplatzt. Dann noch so ein Bild, das einmal so eins war, so, das sind zwei junge Leute, die haben mal so dieses Herz da gemacht am Sonnenuntergang und waren einmal so, wie wir vorgestern gehört haben, so richtig verliebt in erster Liebe. Und dann auf einmal platzt das. Wisst ihr, ich kann euch ein bisschen was verraten. Als ich meine Frau kannte, ich kannte sie von klein auf, aber ihre Oma, die Tante Lili Lampader, die hat mich so begeistert. Die war so eine, wenn sie Zeugnisse sagte, ich habe manchmal nicht unbedingt aufs Zeugnis geachtet, sondern auf ihre Stimme. Ja? Irgendwie da merkt man, das ist etwas Klares, etwas Kristallreines, ne? Und wenn sie so etwas sagte, ja, Bruder Igel kennt sie bestimmt sehr gut, ja, Tante Lili. Und ich wollte so eine Frau. Ja, und so, und ich dachte, meine Frau, oder die ich gewählt habe, die ist ein Engel. Irgendwie, die hatte so einige Züge und als wir verlobt waren und so zusammen und, ja, und sie dachte von mir auch wahrscheinlich. Wisst ihr, aber als wir geheiratet haben, da merke ich, Mensch, ja, da gibt es etwas, ich kannte sie gar nicht, ne? Die konnte auch mal sowas sagen, ne? Die war mehr so cholerisch. Halt, Charakter ist Charakter. Ne? Die konnte es irgendwie verbergen in der Brautzeit oder Verlobungszeit. Aber wisst ihr, mit der Zeit, wenn man sich liebt, ja, und ich würde sagen, wenn man das Wort Gottes liebt und dann liest und dann merkt man, da steht es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Da steht nicht irgendwie, sondern wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst für sie gegeben hat. Ja, und ich merke, meine Liebe, ne, die war so irgendwie, meine Erwartungen, die waren irgendwie nicht so erfüllt. Die Liebe irgendwie war so langsam kleiner und ich musste Buße tun. Und Gott bitten, dass Gott mir wieder diese Liebe schenkt, aber die echte. Und wisst ihr, als Gott mir wirklich mich erhört hat, ich hoffe es auf jeden Fall, ne? Aber ich strecke mich immer noch danach aus, dass ich dem Wort nachkomme. Und dann konnte ich meine Frau so lieben wie Christus, ne? So ein bisschen wenigstens, dass ich nicht etwas warte von ihr, sondern dass ich einfach versuche, selbst zu sein, wie Gott haben möchte. Und dann auf einmal merke ich, dass Gott ihr hilft. Und wisst ihr, eine Frau, die geliebt wird, was die alles kann. Eine Frau kann sich entfalten, ihr Bestes zu geben. Und wisst ihr, es ist echt schön. Jungs, gib euch mit, betet, ne? So dass er diese Liebe erbetet, wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Und ihr Mädchen, erbetet auch euch die Liebe, diese echte. Und ja, und dann wird sowas nicht geben, ne? Aber wir gucken weiter. Das geteilte Herz, wie die Bibel es beschreibt, in ein Bibelwort, das eigentlich gar nicht mit Herz scheinbar zu tun hat. Jakobus 1, Vers 8. Da steht, ein wankelmütiger Mann ist unbeständig in allen seinen Wegen. Ein wankelmütiger Mann. Dann die alte, Luther 12 sagt, ein Zweifler ist unbeständig. Dann in Griechisch ist das Wort diakrino, das bedeutet doppelherzig. Also da zwei Herzen irgendwie sich verstecken. Ein Doppelherziger. Und dann Schlachter 2000 sagt, ein Mann mit geteiltem Herzen. Zürcher sagt, ein Mensch mit gespaltener Seele. Und dieses Wort wurde auch heute Morgen, Tim hat das auch zitiert, dann ein gespaltener Mensch. Ja, das bedeutet gerade dieses Zentrum, das Innere, wenn es so gespaltet ist, ist der Mensch unbeständig. Er weiß nicht, wo er so richtig ist. Er betet und Gott hört ihn nicht. Und er weiß nicht, wo er dient einerseits Gott, einerseits mit einem Fuß doch in der Welt. Das ist der Zustand. Und die Bibel deckt es auf wie mit einem Spiegel. Dann gibt es noch in Jakobus 4, Vers 8, und das ist interessant. Wisst ihr, heute, ich sehe, wie Gott eins zum anderen aufreiht, ohne dass wir uns besprochen hätten. Auch das Timing Gottes und auch der Ablauf, wie der Heilige Geist es so leitet. Und in Jakobus 4, Vers 8, da ist die erste Hälfte, die jeder kennt. Fast einfach so, naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch und alle denken, oh super, ich nahe mich zu Gott und er kommt jetzt zu mir. Aber die zweite Hälfte zeigt, wie. Da heißt es, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Und dann kommt wieder dieses Wort diakrino, ihr Wankelmütigen, oder? Ich habe es aufgeschrieben, ihr Zwiespältigen. Das bedeutet, das Innere des Herzens ist gespaltet. So, das haben wir jetzt eine kleine Herzuntersuchung gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Wie denkt ihr, was würde ich als nächstes nehmen? Wisst ihr, die Bibel sagt, der inwendige Mensch, der ist genau so, der hat auch ein Herz, dann hat er noch was. Aber gut, da steht nochmal das ganz kurz. Menge Übersetzung sagt, heiligt eure Herzen, ihr Doppelherzigen. Ja, zwar etwas, was nach außen immer wieder sieht, was aber versteckt werden kann, wenn ein Mensch schweigt. Jemand hat gesagt, wenn der Narr geschwiegen hätte, hätte man ihn für einen Weisen gehalten. Nun, wisst ihr, an der Zunge kann man sehen, ob der Mensch inwendig krank ist oder nicht. Das ist interessant, ne? Es gibt erfahrene Ärzte, die so reinschauen, und dieses Bild hieß Krankheitsbild Zunge. Ich weiß gar nicht, ob man es durfte runterladen oder nicht. Ich weiß nicht. Aber das hat mich sehr irgendwie begeistert. Und Krankheitsbild Zunge. Der Arzt schaut hinein und weiß, oh, da ist was. Und wie die Zunge belegt ist oder welcher Teil der Zunge belegt ist. Und wisst ihr, die innere Zunge des inwendigen Menschen, die kann auch krank sein. Nicht nur krank, es gibt noch so ein, ich habe ein Buch, das ist Gauer von diesem Buch, Meine Zunge, mein Feind. Und von einer Seite, der Mensch hat so eine Fassade, er schweigt. Und dann redet er auf einmal Zunge wie bei der Schlange, gespalten, geteilt. Und die Bibel sagt ganz viel, wir haben heute schon wieder gehört, aus Psalm 24, wenn man gute Tage haben möchte, dass man mal besser schweigen sollte. Wisst ihr, eine geteilte Zunge zeigt sich, oder das geteilte Herz zeigt sich auch in einer geteilten Zunge. Und Jakobus 3, Vers 8 bis 10, da ist wieder so ein wunderbares Bild. Und mich fasziniert eigentlich Jakobus, wie er so hier sagt und sagt, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, der nach dem Ebenbild Gottes gemacht ist. Aus demselben Mund kommt Loben und Fluchen. Und dann sagt er, meine Brüder, das soll nicht so sein. Seht mal, gibt es sowas bei euch, dass man einmal Gott lobt und dann auf einmal von anderen ein bisschen, ich sage ein bisschen, schlecht redet? Oder in Jakobus 5, da heißt es einmal, afterredet nicht, liebe Brüder, seht, der Richter steht hinter der Tür. Oder die Neuübersetzung sagt, seufzt nicht, Vers 9, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Seht, der Richter steht vor der Tür. Eigentlich, man sagt einiges, das nicht gut ist vom anderen. Ich sage jetzt nicht, wenn es richtig tatsächlich ist, Jesus hat einmal auch, musste mal reden. Und Paulus hat auch einmal gesagt, Alexander der Schmied hat mir viel Böses getan. Die mussten es wissen, ja. Aber wenn Gott wirklich es erfordert, muss manchmal was gesagt werden. Aber die Bibel sagt, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Hat auch Jesus gesagt in der Bergpredigt, was darüber, das ist vom Übel. Und sollte man jetzt schweigen, ja? Hat Arthur auch heute gefragt. Aber noch eine Bibelstelle und Jakobus bringt das ein bisschen so auf den Punkt. Es sei aber auch euer Wort ja, was ja ist, das heißt authentisch, ne? Das, was wirklich Wahrheit ist, das soll ja sein. Nein, das nein ist. Damit man nicht gegen sich selbst redet unter ein Gericht. So. Genug mit der Zunge. Das Dritte, ich habe jetzt nicht unbedingt hier Überschrift, jeder sieht, was das ist. Ja, das Auge. Wie denkt ihr, kann das Auge geteilt sein? kann das Auge geteilt sein. Jesus hat einmal irgendetwas Ähnliches gesagt. Und nämlich, Jesus hat etwas gesagt von einem Balken im Auge. Der Balken im Auge, der teilt das Auge auf zwei Teile sozusagen. Und das geteilte Auge, das hat so bestimmte Eigenschaften. Ist das blind? Wie denkt ihr? Das heißt, die Heiden laufen nach der Blindheit ihres Herzens. So Verschiedenes wird gesagt. Auch die Pharisäer, ihr seid blind. Aber wir wollen ein bisschen untersuchen. Das geteilte Auge, das ist einseitig blind. Es sieht sich schlecht, aber den anderen gut. Wisst ihr, wir waren in der Ukraine und da ein Mädchen in der Jugend, so ein jüngeres Mädchen, das ist eigentlich nur so ein Teenie-Alter, die ist erst dazugekommen, eigentlich eine Waise oder Halbwaise. Und einmal kam sie dort zu den Brüdern in Ostukraine, im Kriegsgebiet, und sagte, könnt ihr mir etwas zu essen geben? Mutter ist umgekommen, Vater im Gefängnis, die hatte nichts zu essen, allein im Haus. Und die Brüder haben sich so gefreut, haben ihr zu essen gegeben. Dann wurde sie aufgenommen von einer Familie und ja, ist jetzt wieder von Krasnaja wieder gekommen. Und die hatte so ziemlich kurze Shorts an. Und dann fahren wir so im Auto, jetzt sagt sie, ich habe diese Mädchen von der Straße ermahnt, ihre Röcke sind zu kurz. Ich dachte, interessant. Naja, aber interessant, das ist manchmal so, man sieht ganz genau, oder die anderen, ich will jetzt nicht richten, ja, einfach, ich habe mich so gewundert. Und ich dachte, Mensch, das kann bei jedem mal so sein. Du siehst dich selber nicht und sagst vom anderen was. Und dann das geteilte Auge, das sieht den persönlichen Vorteil. Lot sieht, oh, hier könnte ich reich werden in Sodom. Ja, aber nicht gesehen, dass es sein Verderben ist. Und was hat Lot mitgenommen aus Sodom? Was hat er mitgenommen, wie denkt ihr? Zum Glück sind seine zwei Töchter mitgekommen. Aber auch sie, die zwei Töchter, haben in ihrem Herzen einen Teil Sodoms mitgenommen. Und Lot hat seine Frau dort gelassen. Leider. Seht mal, das ist sehr gefährlich, wenn man so den Balken im Auge hat. Und das geteilte Auge sieht den Splitter so gut beim anderen, den eigenen Balken nicht. Ne? Matthäus 7, Vers 2. So ist die Anatomie des ewigen Menschen. Wenn man so eine Augenuntersuchung macht, dann sieht man, oh, Mensch, ich will so ein Auge nicht haben. Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Zieh den Balken aus deinem Auge. Und das ist immer, wenn du auf einmal merkst, Mensch, ich habe ja einen Balken im Auge. Hat jemand schon einen Splitter im Auge gehabt? Ist nicht das Angenehmste, ne? Mit einem Balken bestimmt nicht. Ja. Aber man kann ihn loswerden. Ich meine, in inwendigen, ja. Wisst ihr, und das Auge, das spricht für den Geist des Menschen, der in ihm ist. Es heißt, das Auge ist des Leibes Licht oder das Auge ist des Leibes Leuchte. Es kann finster sein, kann hell sein. Und es heißt in Sprüche 20, glaube ich, Vers 18 ist es. Es heißt, eine Leuchte des Herrn ist des Menschen Geist. Er geht durch alle Kammern des Herzens. Und Paulus sagt, dass der Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. Lasst euch erleuchten, untersuchen, wie ist in euch. So, wir wollen mit der Augenuntersuchung jetzt aufhören und ein Stückchen weitergehen. Was sagt Jesus, wenn du merkst? Er meint zur Entschiedenheit. Er sagt, wenn dein Auge dich ärgert, sagt er, reiß es raus. Mensch, einmal hat der Bruder Roland Stieben hat gepredigt in einer Jungsstunde. Wir haben geteilt eine Stunde und dann hat Bruder Roland Stieben so über diese Entschiedenheit gepredigt. Nächsten Tag sagt ein Bruder zu Roland, hast du gehört? Ein Junge hat sich in der Nacht die Hand abgehackt. Roland ist ganz bleich geworden. Und dann hat der Bruder gesagt, keine Sorge. Aber hat gesagt, es könnte werden. Ne? Und deshalb, ich will auch vorsichtig, dass keiner sich das Auge rausreißt. Ich meine aber, wenn ihr merkt, dass da drin was ist, seid entschieden. Reiß raus. Komm zu Jesus und tue Buße. Mach auch einen Bund mit deinen, besonders Jungs. Ne? Hiob hat gesagt, 31, Vers 1, ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen, dass ich nicht sehe auf den Gang der Jungfrau. Also, dass man den Augen folgt und dann irgendwie, dass es dann im Herzen die Lust erwacht. Und die Lust erwacht und dann erwachen die Gefühle. Und ich möchte hier ganz deutlich werden. Wisst ihr, wenn die Gefühle erwachen, das ist noch keine Sünde. Bruder Krebs hat das ganz klar gesagt, wir sind Menschen. Er wurde einmal darüber gefragt. Er hat gesagt, wir sind Menschen und zuerst, wenn die Versuchung kommt, dann erregt sie die Gefühle. Und die Gefühle, die sind da, wir sind Menschen, ja. Aber dann geht es an den Willen dran. Und Jakobus sagt, die eigene Lust ist da und dann, wenn die Lust empfangen hat, wenn die Lust empfangen hat, das heißt, auch zu Kain hat auch Gott gesagt, wenn du nicht fromm bist, dann ruht die Sünde vor der Tür, nach dir hat sie verlangen. Mach die Tür nicht auf. Du herrsche über sie, sagt die Bibel. Das bedeutet, erst wenn der Wille Ja sagt, wenn du dann innerlich so nachgibst und der Sünde Ja sagt, dann empfängt die Sünde, ja? Dann empfängt die Lust und dann gebiert sie die Sünde. Aber wenn wir jetzt gehen nach Eden, was war? Als Adam und Eva gemerkt, sie sind nackt, sie können so vor Gott nicht treten. Das bedeutet innerlich nackt. Und jetzt, wie sollen sie? Jetzt fliehen sie, zudecken, schnell. Und, aber Gott kommt und sagt, Adam, wo bist du? Und Adam flieht, versteckt sich. Und dann, Die Frau, die du mir gegeben hast, die du mir gegeben hast. Weg von sich, ne? Der andere ist schuld, ich nicht. Und dann Eva und du, ja, die Schlange, seht mal. Und da gebiert die Sünde den Tod. Das heißt, wenn die Sünde vollendet ist, gebiert sie den Tod. Wenn du zur Sünde ja sagst und irgendwie auch die Sünde verbirgst und wenn Gott sie dir öffnet, wenn du vor Gott stehst und du versuchst, dich zu verbergen, verstecken, zuzudecken, der andere ist schuld, dann kommt die Scheidung. Tod. Ja, das muss man ganz klar sehen. Das ist das, was die Bibel sagt, auch über Sünde. Wann gebiert die Sünde den Tod? Ja, wir gehen weiter. Mensch, oh. Das Kleid der Seele. Hier sind Brautkleider. Eigentlich, ich sehe da, ich weiß nicht auch, ob ich es durfte runterladen, aber Brautkleider, weiße Kleider und jeder möchte, ja, jedes Mädchen träumt von einem schönen Kleid. Aber unsere Seele hat auch Kleider. Und das teuerste Kleid, Hochzeitskleid, ich habe nachgeguckt, das kostete über 5 Millionen Euro. Ich habe kürzlich auch in Herford, glaube ich, gesagt. Aber das wog über 25 Kilo. Diese Braut möchte ich nie sein. Oder ich, ja? Stell dir vor, einen ganzen Tag rumschleppen, so, das ist 2,5 Kilo. Die arme Braut. Aber, wisst ihr, das waren viele Diamanten da drauf. Aber wisst ihr, wenn auf dem Kleid der Seele Flecken sind, wisst ihr, wie schwer die sind? Die können die Seele zerdrücken. Und vor Gott kann man nicht bestehen. Und ein Bruder, der einmal so einen Scheintod hatte, Bruder aus Herford, der mir das selbst erzählt hat und der hat auch ein Zeugnis danach gesagt. Er stand vor Gott und dann wurde er durchgeleuchtet. Und auf einmal sieht er zwei Flecken. Einen kleinen Flecken und einen großen. Dann auf einmal dieses Bewusstsein so, ich darf nicht rein. Der hat gesagt, Helmut, du kannst dir nicht vorstellen. Das ist so schrecklich, das ist so schrecklich. Und plötzlich diese gewaltige Stimme, er darf nicht rein, er ist nicht bereit für die Ewigkeit. Und er wird rausgeworfen und er dachte so, jetzt in die Hölle. Und macht Augen auf im Krankenhaus, zum Glück im Krankenhaus. Und er sagte, dieses Licht hier, das ist wie Finsternis nach diesem Licht da oben. Und er hat es gut gemacht, aber ich will das jetzt nicht weiter erzählen. Wir wollen ganz kurz schauen, kann man die inwendigen Kleider sehen? Kann man ja nicht. Und ich würde selber jetzt ganz gerne mal reinschauen. Und ich denke, ihr auch. Besser rechtzeitig. Und dann sind die Kleider geteilt. Jesus sagte einmal, selig ist er, der wacht. Und hält seine Kleider, damit er nicht bloßgehe und man seine Schande sehe. Das heißt, wenn die Kleider irgendwie nicht so einfach lose sind, nicht ganz weiß oder befleckt, umgürtet, wie ist es inwendig? Prüft euch, ja, vor Gott. Er weiß, er kennt euch. Besser jetzt als dann. So, und jetzt kommen wir ganz kurz, die nicht authentischen, wer waren das? Die Pharisäer, ganz kurz. Es war eine ganz besondere Sorte. Lange Gebete, fromme Reden, viele Menschengebote, die haben Joch aufgelegt den Leuten, gefastet mit saurem Gesicht und so, um gesehen zu werden. Was sagt Jesus von denen? Er sagt, sie haben ihren Lohn dahin. Oder einmal sagt er, vergeblich dienen sie mir. Dreimal in Matthäus 6, mitten in der Bergpredigt, sagt, vergeblich dienen sie mir. Und dann, warum? Das Innere war nicht gereinigt. Es waren Menschen, die für sich blind waren. Das Herz war noch böse. Die haben sich nicht taufen lassen. Die sind zum Johannes gekommen, dem Täufer, haben sich nicht vorbereiten lassen auf den Messias, haben nicht Buße getan, sondern standen von Ferne. Und es gibt ein, Jesus sagte, habt gewarnt, du Jünger, vom Sauerteig der Pharisäer. Was ist das? Was meinte Jesus? Die dachten, oh, wir haben kein Brot mit. Das ist Heuchelei. Einfach sich durchprüfen. Bin ich vielleicht auch so von dieser Sorte? Nicht authentisch. Ganz kurz. Ein Programm auf dem PC, es kann ein gutes Programm oder ein böses Programm sein, das greift den PC nicht an. Du kannst es anklicken, es ist da drin im PC, ja? Oder auf dem Handy. Aber wenn du ein Virus auf dem PC hast, dann wird es gefährlich. Ist so, ja? Hat jemand schon ein Virus gehabt? Ja, ich denke mehrere, ich selbst auch. Und dann, oh, so viel geht verloren, so viel Arbeit. Ja, vielleicht gibt es im inwendigen Geist ein Virus drin, der ruiniert. Ja, nur die Pharisäer, die sieben Sinnschreiben an die Gemeinden, nur zwei waren authentisch. Wer weiß welche? Von den Sendschreiben, ne? Ja, Philadelphia und die andere? Smyrna, ja. Smyrna, Philadelphia, die zwei authentischen. Und wo Gott würdigt sie, ja, alles Gute und hat nichts wider sie. Zwei von denen wissen nicht, wo sie dran sind. Das waren zum Beispiel, es wurde auch diesmal genannt, der zu Sardes, der sagte, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Er trägt diesen nach außen Namen, er ist sogar Ältester der Gemeinde und ist tot. Und zu Laodicea musste Jesus sagen, du sprichst, ich bin reich, und habe mehr als genug und brauche nichts. So selbstgefällig ruht sich zurück. Und Gott sagt, und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Und dieser Zustand, wie wird man ihn nennen? Drei Buchstaben. Einfach lau. Er sagt, du bist lau, weder warm noch kalt. Und dann sagt er, ich weiß alles, was du tust. Aber, seht mal, zu ihm sagte er, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht, oder ich strafe, oder züchtig ist. So sei nun eifrig und tue Buße. Das ist Gott, macht ihm eine Untersuchung, stellt ihm den Spiegel vor das einfach vor ihn und sagt, so bist du, aber ich hab dich lieb. Sei nun fleißig, tue Buße. Und wir? Ich komme zum Schluss ganz kurz, der Ausweg. Ja? Das muss man unbedingt noch sagen. Komm zu Gott. Wisst ihr, so wie du bist. Einfach komm zu Gott, authentisch, ja? Der verlorene Sohn, der kam in seinen Lumpen, die zerrissen waren, stinkig, kam. Schau in den Spiegel. Wie bist du? Prüf dich. Und lass dich von ihm durchleuchten. Dass der Heilige Geist einfach dir zeigt, den inneren Zustand. Das ist so ganz kurz einfach der Ausweg. Und lass dich durchleuchten und dann bekenne ihm, dass er kannte. Das, was du gesehen hast, da ist vielleicht Sünde, irgendwelche Schuld, da ist vielleicht Stolz oder Neid, irgendwelche Rebellion gegen Gott und so. Und da könnte man ganz viel aufzeichnen, aber lass dem Heiligen Geist Raum. Und dann Jakobus 4, 8 bis 10, ich habe das kurz schon gelesen, da heißt es, reinigt eure Hände, ihr Sünder. Und dann geht es weiter, einfach, das kann man hier sehen, tragt Leid, trauert, weint, euer Lachen verwandelt sich im Weinen, eure Freude in Traurigkeit. Und dann demütiget euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. So einfach, sich vor Gott demütigen. Und jeder, der sich demütigt. Jesus hat gesagt, von diesem Zöllner hat gesagt, wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Der wird erhöht auch. Und noch ganz kurz, glaube an die Vergebung. Wenn Gott sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Glaub das, wenn du zu ihm kommst und dass er vergibt. Und dann dieser ganz besondere Bibelvers, oder zuerst, wisst ihr, ganz wichtig, vergib allen. Kann sein, jemand hat dich beleidigt. Und im Herzen ist wie ein so Abdruck, der Weg, der Same fällt, als wie festgetrampeltes. Vergib, mach es locker. Dann kann das Wort einfach in guten Boden fallen. Und wenn du vergibst, kann Gott dir vergeben. Und jetzt dieser ganz besondere Vers. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Wahrheit. Und das ist mein Schlusswort. Wisst ihr, der Ausweg ist, du kommst zu Gott, einfach authentisch. Ne? Du kommst zu ihm, hast dich durchgeprüft, kommst sozusagen auf eine Herzuntersuchung und der Heilige Geist hat dir etwas gezeigt. Vielleicht auch jetzt, heute. Dann komm zu ihm, ganz einfach. Bekenne ihm, so bin ich, Herr. Du kannst es im Kämmerlein machen, du kannst es mit einem Bruder machen. Man muss nicht unbedingt alle seine Sünden bekennen vor Menschen, aber manchmal, und ich habe die Erfahrung gemacht, manchmal lässt Gott nicht los und gibt keinen Sieg, bis du einmal es über die Lippen gebracht hast und es bekannt hast. Es gibt's, ja. So, ich habe Schluss und heute wurde geredet von einem Heute. Und mein Schlusswort ist, Jesus hat einmal gesagt, es kommt die, nicht der Tag, er hat gesagt, es kommt die Stunde, und ist schon jetzt. Es gibt ein Jetzt. Ein Jetzt. Und 1. Johannes 2, Vers 8, da heißt es, er sagt, die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Es gibt auch ein Jetzt. Und wenn du merkst, dass Gott geredet hat, vielleicht ist nicht heute unbedingt, sondern jetzt dein Ausweg, dein Wendepunkt. Kommen zu Gott, ja. Ich hoffe so sehr, dass Gott angesprochen hat, den einen und den anderen. Und wir würden so gerne Erweckung erleben. Aber naja, wir legen es in Gottes Hand. Ja. Wir wollen jetzt aufstehen. Und ganz kurz in sich gehen, stille werden.